Also, mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin Softwareentwickler. Schön nach vorn kommen. Da hinten muss ich nur so schreien. Ich bin Softwareentwickler, ich war ein paar Jahre bei Mozilla, mache so im Allgemeinen Systemprogrammierung, Kernel, Plumbing Layer, C, C++. In dem Vortrag hier geht es um Systemprogramme und über Transaktionen und wie man mit Transaktionen sichere und bessere Systemprogramme schreiben kann. Lass uns mal mit einem Stück Source Code anfangen, so Pseudo-C. Das Beispielprogramm hat zwei File-Deskriptoren, FD0 und FD1. Die zeigen jeweils in verschiedene Dateien. Dann gibt es einen Eingabepuffer, einen Ausgabepuffer und diesen While-Loop. Im While-Loop wird einfach auf eine Eingabe gewartet. Der Nutzer drückt eine Taste, im Netzwerk tut sich was, irgendein Sensor feuert. Sobald die Eingabe kommt, wacht das Programm auf, liest die Eingabe im Eingabepuffer, nimmt den Eingabepuffer, berechnet den Ausgabepuffer und schreibt den Ausgabepuffer in die zwei Dateien. Das könnte zum Beispiel eine Wetterstation sein, die wacht einmal pro Minute auf, liest Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Feinstaubbelastung, was auch immer. Rechnet vielleicht noch zusätzliche Werte dazu. Nach vorn, bitte, nach vorn, nee, dann nicht. Rechnet noch zusätzliche Werte dazu, relative Luftfeuchtigkeit oder so, oder vielleicht die Differenz zur letzten Messung, und schreibt dann die Messdaten einmal in eine Datei und dann vielleicht noch in eine Backup-Datei. Und einmal am Tag schaltet ihr Netzwerk ein, schickt die aktuellen Messdaten an den zentralen Server, wo die dann zusammengeführt und ausgewertet werden. Normalerweise geht es gut, aber eines Tages passiert Folgendes. Das Programm macht auf, liest die Sensordaten, Temperatur und so, berechnet den Ausgabepuffer, schreibt in die erste Datei, das funktioniert, versucht in die zweite Datei zu schreiben und jetzt ist der Speicherplatz alle. Das ist schlecht, weil um in irgendeinen konsistenten Zustand zu kommen, müssten wir entweder vorwärts im Programm ans Ende dieses While Loops, aber da können wir nie, weil da müssten wir diesen Schreibzugriff machen und der hat ja gerade schon, der ist ja gerade schon fehlgeschlagen. Zurück in den letzten Zustand können wir aber auch nie, weil FD0 haben wir schon geschrieben und die Daten sind schon auf der Platte. Früher oder später wird da wahrscheinlich ein Bug rauskommen und das Programm stürzt ab oder irgendwelche Messdaten sind korrupt. Abgesehen davon würde konkret dieses Programm ja eh nichts davon mitbekommen, weil die White Calls haben genau null Fehlerbehandlung. Also Festplatte kann voll sein, die Argumente sind falsch, die Inodes im Dateisystem sind alle, Speicher ist aufgebraucht. Okay. Hier ist das zweite Beispiel. Noch ein klassisches Programm. Diesmal nur ein File-Deskriptor, aber zwei Threads. Die Threads 1 und 2 berechnen jeweils ihren eigenen Ausgabepuffer schreiben den Puffer in die Datei, die durch FD0 bezeichnet wird. Jeweils an dieselbe Stelle. Thread 1 berechnet 42 in seinem Puffer, Thread 2 berechnet 23 in den Puffer, beide schreiben. Das kann funktionieren, wenn die schön seriell ausgeführt werden. Wenn die allerdings parallel laufen, dann könnte es zum Beispiel sein, dass 42 geschrieben wird und dann versucht der andere Thread 23 zu schreiben. Und mittendrin kommt ein Signal und unterbricht das B-Write. Und der schreibt nichts oder der schreibt nur mit 2. Oder es könnte auch sein, wenn man kein P-Write verwendet, sondern ein Write, dann muss man mit dem Offset hantieren, dem Lese- und Schreib-Offset. Also der erste schreibt vielleicht nur die 4, dann kommt der zweite, schreibt die 23, dann schreibt der erste die 2 hinten dran. Da kommen zufällige Werte raus, mehr oder weniger. Würde in dem Fall auch nicht funktionieren. Und wieder fehlt hier jede Form von Fehlererkennung, Fehlerbehandlung. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und mal so ein bisschen abstrakter gucken, was wir denn eigentlich wollten für die Beispiele, dann könnten wir mit folgenden Eigenschaften kommen. Wir wollen irgendeine Form von Atomarität, wollen, dass zum Beispiel im ersten Beispiel die eine Datei geschrieben wird und die zweite Datei, aber dass halt keine halben Schreiboperationen durchgeführt werden. Also nicht bloß die eine Datei oder nicht bloß die andere Datei, sondern beide. Wir wollen eine gewisse Form von Konsistenz. Was Konsistenz heißt, ist abhängig von der Anwendung. Ersten Beispiel wieder, konsistent ist das System, wenn beide Dateien denselben Inhalt enthalten. Im zweiten Beispiel könnte man sagen, konsistent ist das Programm, wenn immer gesamte Puffer geschrieben werden. Dann sollen die einzelnen Programme isoliert voneinander laufen, die einzelnen Threads isoliert voneinander laufen. Also wenn, das ist das zwar hier mit dem P-Write gelöst, aber wenn man ein normales Write ausführen würde, würde man den Lese- und Schreiboffset des File-Skriptos bewegen und eine Operation, die der eine Thread ausführt, würde unmittelbar am anderen Thread sichtbar werden. Was wir eigentlich wollen, ist, dass jeder Thread quasi für sich läuft und an einer Stelle ist der Thread wieder im konsistenten Zustand und im konsistenten Zustand dann wären die Änderungen für alle anderen Threads sichtbar. Und natürlich, Bonuspoint, wenn wir einmal so einen Zustandsübergang gemacht haben, alter konsistenter Zustand, neuer konsistenter Zustand, dann soll der neue Zustand im System verbleiben. Also wenn einmal Messwerte geholt wurden vom Sensor und die Dateien übertragen wurden, dann sollen die nie einfach wieder verschwinden durch eine spätere Messung. Die vier Eigenschaften habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind genau die vier Eigenschaften, die mit Transaktionen und Datenbanksystemen in Verbindung gebracht werden. Was wir also eigentlich wollten, waren Transaktionen. Hier nochmal schön als Übersicht. Also wir wollen, dass alles ausgeführt wird oder gar nichts bei unseren Zustandsübergängen von einem konsistenten Zustand in den nächsten. Wir wollen eine gewisse Form von Konsistenz, das ist abhängig von der Anwendung. Also beide Dateien schreiben oder keine. Wir wollen, dass die Effekte in einer Transaktion erst dann sichtbar werden, wenn die Transaktion beendet ist, committed hat und quasi den neuen konsistenten Zustand erreicht hat. Und wenn wir einmal den konsistenten Zustand erreicht haben, dann bleibt er im System. Es gibt eine Menge Datenbanksysteme, die das leisten und die machen das alle sehr gut. Aber es gibt eigentlich wenig für allgemeine Software. Also wir haben jetzt hier im Beispiel C-Code verwendet und so eine Datenbank ist ja immer so ein bisschen eine Welt für sich. Da kann man zwar viel machen mit SQL oder einer anderen Sprache, man kann viel einstellen, aber so ein komplett allgemeines Programmiermodell, das komplett generisch ist und für beliebige Probleme funktioniert, kann eine Datenbank nie bieten. Jetzt gehe ich so langsam in den praktischen Teil über. Jetzt kommt PicoTM. PicoTM ist eine C-Library, die genau diese Features implementiert. Und ich mache das mit C und die Beispiele sind alle in C, aber die Konzepte könnte man theoretisch in eine beliebige Programmiersprache übertragen. So, also PicoTM ist ein Transaktionsmanager für C-Anwendungen. Kann man in Firmware verwenden, kann man in normaler Software verwenden, Systemprogramme, was auch immer. Ist als normale als Shared Object realisiert. Das legt man ins Programm. Es gibt eine ganze Ladung Header-Files, die bindet man in C-Source-Code ein und da kannst du es geben. Ja. Das ist das grundlegende Interface einer Transaktion. Ich komme in den nächsten Folien darauf zurück, wie die Beispiele mit PicoTM realisiert werden. Aber grundsätzlich gegen jede Transaktion mit PicoTM beginnen. Da wird das Framework eingerichtet, da wird der Stack-Pointer gesichert und da wird der Instruction-Pointer gesichert. Und das ist der Punkt, an dem die Transaktion beginnt und das ist auch der Punkt, an dem die Transaktion zurückkehrt, wenn sie später neu starten muss. Nach dem Begin kommt die sogenannte Execution Phase. In dem Bereich kann ein Anwendungsprogrammierer die Kommandos eingeben, die ausgeführt werden sollen. Das ist das, was man allgemein mit der Transaktion vielleicht verbinden würde. Commit ist das, was es macht. Es committet die Transaktion. Validierung der Datenstrukturen, Anwendung aller Änderungen und dann ist die Transaktion fertig. Wird komplett vom Framework übernommen. Und wenn das Commit erfolgreich ist, geht man zu PicoTM End und dann ist die Transaktion durch. Sollte unterwegs ein Fehler auftreten, weil irgendwo konkret ein Fehler auftritt oder weil die interne Konsistenz der Datenstrukturen nicht mehr gewährleistet ist, geht es in die Recovery Phase und da kann man als Programmierer seine Error Handling spezifizieren. Die Fehlererkennung wird selber vom Framework geleistet, nur die Fehlerbehandlung muss per Hand nachprogrammiert werden. Das ist abhängig von der Umgebung. Wenn man auf Linux läuft, da kann man das eine machen. Wenn man auf einem Embedded System läuft mit FreeRTOS, da kann man vielleicht was anderes machen. Das lässt sich schwer ins Framework packen. So. Das ist das erste Beispiel. Diesmal als Transaktion. Und zwar, es gibt wieder zwei File-Deskriptoren, FD0 und FD1. Es gibt den Eingabepuffer, es gibt den Ausgabepuffer. Es gibt den While Loop und wir warten wieder auf eine Eingabe. Das konkrete Beispiel hier war die Messstation, die wacht einmal pro Minute auf. Also unsere Messstation wacht auf und beginnt die Transaktion bei PicoTM begehen. Framework initialisieren, Stackpointer sichern, Instruction Pointer sichern. Dann wird der Eingabepuffer ausgelesen, da muss man Sensoren abfragen. Dann wird der Ausgabepuffer berechnet von IBAF nach OBAF und dann wird OBAF in die zwei Dateien geschrieben, jeweils transaktional. Und der erste Write in die erste Datei, der zweite Write in die zweite Datei, dann der Commit, wenn man davon ausgeht, dass das alles funktioniert, springt die Transaktion ans Ende und ist fertig. Und jetzt beginnt der While Loop neu und wartet auf die nächste Eingabe. Okay, das war der einfache Fall, wenn alles funktioniert. Der schwierige Fall, der zu behandeln ist, ist, was ist, wenn irgendwas schief geht? Nehmen wir mal folgende Situation. Die Transaktion gegeben. Der Eingabepuffer soll eingelesen werden aus irgendwelchen Sensoren, Temperatursensor, was auch immer. Und für den Input Buffer TX fragt es die Hardware-Sensoren ab und stellt fest, dass einer der Sensoren defekt ist oder falsch kalibriert. Was passiert in dem Fall? Für den Input Buffer TX hat den Fehler erkannt und macht jetzt keinen Return und gibt auch sonst nichts zurück, sondern ruft direkt die Fehlerbehandlung des PicoTM-Frameworks auf. Und das bedeutet, PicoTM rollt die Transaktion zurück und springt in das Recovery und im Recovery kann der Fehler behoben werden und dann geht es zurück in die Transaktion. Also, Fehlinput-Buffer-TX meldet den Fehler. Rückgängig machen, da haben wir noch nichts gemacht, wir springen einfach zurück zum Beginn. Stackpoint hatten wir ja gesichert, den Instruction-Point hatten wir gesichert. Wenn wir jetzt neu beginnen, dann gehen wir nicht in die Execution, sondern in das Recovery. Was da genau man da machen kann, erkläre ich später noch. Aber nur so viel, in Handle Error und Retry, das ist eine Funktion, die der Anwendungsprogrammierer schreibt. Da könnte man zum Beispiel versuchen, den Sensor nachzukalibrieren, wenn der falsche Messdaten rauskommt. Machen also irgendwas, um den Fehler zu verhindern. PicoTM Restart bedeutet, gehe zurück zum Anfang und führe die Transaktion komplett von vorne aus. Und das machen wir. Wir gehen wieder hoch, viel Input buffert hier X. Wir haben den Sensor nachkalibriert, diesmal funktioniert es. Wir gehen in Compute Output Buffer TX, um den Ausgabepuffer zu berechnen. Jetzt können wir Folgendes einfügen. Compute Output Buffer macht intern ein Malloc, um den Speicher vom System zu holen, für die internen Berechnungen. Macht die Berechnung, macht später ein Free, um den Puffer zurückzugeben. Aber diesmal ist der Speicher alle. Malloc gibt 0 zurück. Also, Compute Output Buffer TX hat den Fehler erkannt, macht keinen Return, gibt auch sonst nichts zurück, sondern teilt dem Framework mit, hier ist ein Fehler aufgetreten, Recovery einspringen. PicoDN rollt wieder die Transaktion zurück, wir haben da eigentlich schon nichts gemacht, bei dem für Input Buffer TX haben wir Sensoren ausgelesen, da gibt es nichts zum rückgängig machen oder so. Also wir gehen zum Beginn, springen ins Recovery, machen irgendwas, um Arbeitsspeicher reinzuholen. Keine Ahnung, den Garbage Collector laufen lassen, wenn man sowas hat, oder was kann man dann noch machen? Datenstrukturen freigeben, Caches löschen und sowas. Geben irgendwie Speicher frei. Machen das Restart. Restart geht wieder zum Beginn. Wir fangen von vorne an. Für den Input Buffer TX liest die Sensoren aus. Compute Output Buffer TX rechnet den Ausgabepuffer aus. Einschließlich dieses Mellogs, was da drin ist. Wir haben Speicher freigegeben. Wir haben Speicher freigegeben im Recovery und das Malloc hat jetzt genügend Speicher und gibt einen gültigen Puffer zurück. Machen Compute Output Buffer TX und machen das erste Write nach FD0, aber transaktional. Was das bedeutet, dann machen wir das Write nach FD1. Jetzt kommt wieder das Problem, dass die Festplatte voll ist. Also, Problem erkannt, Write TX. Macht keinen Return, gibt sonst nichts zurück, sondern teilt dem Framework mit, ein Fehler ist aufgetreten und die Recovery anspringt. PicoDN rollt das System zurück, in den, wo das stand beim Beginn. Und das bedeutet, wir machen das Write rückgängig und diesmal geht's, weil transaktionales Write ist nur spekulativ, also ähnlich wie in einer Datenbank wird kein echtes Write an der Stelle ausgeführt, da wird irgendwo im Framework vermerkt, der Puffer so und so muss an die Stelle so und so in der Datei. Und ein Write wird ja erst beim Commit ausgeführt, wenn man sicher gehen kann, dass das System tatsächlich den Commit auszündet. Also, diesmal können wir den Write verwerfen. Hier war ein Malloc drin. Das Malloc wird rückgängig gemacht vom Framework automatisch. In Fit Input Buffer TX, da wurden nur Sensoren ausgelesen, da brauchen wir nichts machen. Wir gehen wieder zum Beginn und beginnen mit wieder ins Recovery. Und das Recovery macht irgendwas, um Speicher auf der Festplatte freizugeben, löscht temporäre Dateien, was auch immer. Wir machen den Restart. Restart geht wieder zum Beginn. Und wir machen Fit Input Buffer TX, liest die Sensoren aus, wir berechnen den Ausgabepuffer, wir machen den ersten Schreibzugriff, wir machen den zweiten Schreibzugriff. Diesmal sieht es gut aus, keine Speicherprobleme. Und wir machen den Commit. Und im Rahmen des Commits kann man dann nochmal sicherstellen, dass wirklich alle Fehler ausgeschlossen sind, genügend Speicher da ist, sonst keine Probleme da sind. Und sobald das System wahrscheinlich. Ist das eine Frage?
Ja, aber vielleicht kommt es ja danach mal. Also wie funktioniert dieses Mitteilen an das Framework?
Das kommt auf den anderen.
Und wie werden dann irgendwelche System Calls durch ersetzt, dass sie nicht wirklich was ändern? Oder wie funktioniert das?
Okay, also wir machen den Commit, stellen sicher, dass alles funktioniert. Ich komme auf den nächsten Folien dazu. Und wenn das Commit durchgeht, sind wir beim End. Und jetzt ist unsere Transaktion durch. Und eine Transaktion, die korrekt ein Recovery durchgeführt hat und danach committed, ist im Prinzip genauso gut wie eine Transaktion, die sofort committed. So, das ist schon Teil 1 der Frage, beziehungsweise Teil 1 der Antwort zur Frage, die gerade kam. PicoDN verwaltet einen Log für alle Operationen, die das nötig haben. Eine Operation, die zum Beispiel nur die Sensoren ausliest, die hat keine Seiteneffekte. Meistens keine Seiteneffekte, muss man keinen Log eintragen. Es gibt aber Funktionen wie zum Beispiel Malloc. Malloc holt Speicher vom System und der Speicher wird innerhalb der Transaktion verwendet. Und theoretisch kann die Transaktion ja abgebrochen werden und muss zurückrollen, was also malloc tx macht. Und malloc tx ist die transaktionale Implementierung von malloc, die Teil dieses PicoTM-Frameworks ist. Die trägt malloc, die trägt sich selber in das Log ein und sollte PicoTM jeweils beschließen, die Transaktion zurückzurollen, läuft es quasi rückwärts durch das Log und ruft eine Undo-Funktion für jeden Eintrag im Log auf, der das nötig hat. Ich habe später noch eine Folie dazu, wie das genau aussieht. Und dann gibt es Operationen wie zum Beispiel das Write, welches man erst ausführen kann, wenn man tatsächlich die Transaktion committet. Und ein Write-TX ist die transaktionale Implementierung dessen. Die vermerkt erstmal nur den Puffer und die Stelle und den Dateideskriptor und quasi die Parameter, die man für das Write benötigt. Sollte man bis zum Commit kommen und tatsächlich den Commit durchführen wollen, würde PicoTM jetzt durch das Log laufen und alles anwenden, was quasi bis zum Commit rausgeschoben wurde. Das wäre ein FreeTX in dem Fall. FreeTX war im Rahmen des Compute-Output-Buffers als Komplement zu malloc-tx. Und die write-tx selber, die waren in dem transaktionalen Code. Genau, also das Blaue wird rückgängig gemacht bei einem Rollback, das Orange wird angewendet bei einem Commit. Das ist das zweite Beispiel. Ebenso als Transaktion. Wir haben einen File-Descriptor, wir haben zwei Threads und jetzt führt jeder dieser Threads eine Transaktion aus. Selbes Spiel wie vorher, wir haben Begin, Commit, End. Da ändert sich nichts, das ist Framework. Wir haben in der Execution jeweils den Ausgabepuffer, wir berechnen den Ausgabepuffer irgendwie und schreiben da irgendeinen Wert rein. Und wir haben das PWrite-TX, transaktionales PWrite, in den File-Skriptor und sowas ähnliches in Transaktion Nummer 2. Allerdings anderer Wert im Puffer. Hier unten dieses Recovery ist dasselbe wie oben. Ich habe es aus Platzgründen weggelassen. Ist für das Beispiel allerdings weniger relevant. Problem diesmal keine Fehlerbehandlung, sondern Concurrency Control, also Nebenläufigkeitskontrolle, wie immer man das übersetzen will. Transaktion 1. Berechnet seinen Ausgabepuffer, macht das write-tx, macht den Commit, ist fertig. Transaktion 2 macht dasselbe, ist auch fertig, wenn alles funktioniert. Aber es könnte auch folgender Fall sein. Transaktion 1 macht Commit-Output-Buffer, macht das pwrite-tx. Jetzt wird der Thread preempted und Thread 2 wird gescheduled. Und Thread 2 macht auch den Commit-Output-Buffer, macht das PWrite-TX, aber diesmal gibt es keinen Fehler, denn das Transaktionsframework stellt sicher, dass die Concurrency Control zwischen oder auf gemeinsamen Datenstrukturen korrekt ausgeführt wird. Also ein PWrite-TX in der ersten Transaktion würde für den Dateipuffer, auf dem es arbeitet, an den Stellen, in die es schreibt, Logs nehmen und jede andere Transaktion, die konkurrent ausgeführt wird, würde ebenfalls versuchen, an der Stelle Logs zu nehmen, würde das allerdings nie hinbekommen, weil die Logs schon vergeben sind und wird dem PicoTM-Framework mitteilen, dass ein Konflikt mit einer anderen Transaktion festgestellt wurde. Und PicoTM wird jetzt versuchen, den Konflikt aufzulösen. Da gibt es Algorithmen, wie man das machen kann. Die einfachste Lösung ist, die Transaktion, die den Konflikt erkannt hat, die wird zurückgerollt und neu gestartet. Also, Thread 1 wurde preempted, nachdem es PWriteTX ausgeführt hat. Thread 2, die Transaktion, hat beim PWrite die Logs nie bekommen, rollt zurück. Jetzt wird Thread 2 vom Scheduler preempted und Thread 1 wird wieder gescheduled, macht das Commit. Im Rahmen des Commit wird validiert, dass die Datenstrukturen alle konsistent sind. Die P-Writes werden ausgeführt und die Logs werden wieder freigegeben. Thread 1 springt zu PicoTM End, ist durch. Jetzt wird Thread 2 wieder gescheduled, startet neu, macht Commit Auto Buffer, macht wieder PWriteTX und diesmal sind die Logs für die Stelle in der Datei verfügbar. Und die Transaktion macht das traditionelle PWrite, macht den Commit, ist auch durch. Nächster Teil der Frage. Ach, das ist schon die zweite.
Ja, sagst du auch noch was mit diesem Commit und so? Ob das Makros sind oder wie das.
Ach so, wie das implementiert ist. Genau, das sind alles Funktionen hier, was so TX heißt.
Ich meine, das Beginn und Commit.
Genau, das ist ein Makro. Und das Makro macht als erstes, das sollte ich vielleicht gar nicht sagen, das macht einen Setjump und dann einen Aufruf in eine interne Funktion. Und je nachdem, was man beim Setjump ist eine Funktion, weißt du, was Setjump macht? Okay. Und da kannst du einen Parameter zurückgeben lassen. Entweder 0 oder das, was aus dem Longjump-Teil kommt. Und da kannst du halt dann gucken, ob du gerade wirklich anfängst oder ob du Recovery machen musst oder wie auch immer, den Neustart ist. Also das ist quasi ein Makro. Das ist auch ein Makro und das ist auch ein Makro. Aber das sind sehr, sehr einfache Makros. Das sind keine 100 Zeilen Präprozessor-Code. Das sind jedenfalls 3 oder 4 Zeilen jeweils. Und hier ist immer noch quasi eine geschleifte Klammer und hier und hier und hier, dass das so separate Codeblöcke sind. Also dieses, zum Beispiel dieses OBAR4 wäre hier unten aus dem Scope raus. Okay. Genau. PicoTM ist im Kern ein Framework, was diese Transaktionen verwaltet. Und die eigentliche Funktionalität wie das mallocTX und das freeTX und das write und read und alles, was halt irgendwie mit TX hinten endet, sind Funktionen, die von Modulen zur Verfügung gestellt werden. Und die Module lassen sich beliebig aufsetzen. Es gibt, oder PicoTM bringt mit Support für Unix, FileIO und C-Datenstrukturen und so. Man könnte aber auch eigene Libraries oder eigene Funktionen implementieren. Im Prinzip ist das hier schon der Großteil des Interfaces, was man braucht. Man kann ein Modul registrieren. Da gibt es jetzt hier eine ganze Ladung an Funktionszeigern, mit denen PicoTM das Modul aufruft und diverse Sachen im Modul auslösen kann. Um sich in das Log einzutragen, gibt es Append Event, da kommt die Modulnummer an, irgendeine Operationsnummer, die ist modulspezifisch und halt ein Stück User-Datum, irgendein User-Datum, um später dann das auseinanderzuhalten. Und es gibt die Funktion Recover from Error, mit der kann man Fehler bzw. Konflikte mit anderen Transaktionen an das Framework mitteilen. So, also ein mallocTX würde in der Implementierung als erstes gucken, ob das Modul registriert ist, das Allokator-Modul. Würde gegebenenfalls Register-Module aufrufen mit einem Funktionszeiger für die Funktion an die Events. Und darüber würde dann später das Framework, das PicoTM-Framework, ein Malloc rückgängig machen können. Dann ModuleTX würde als nächstes Speicher für den normalen Malloc holen, sich selber ins Log eintragen und den Speicher zurückgeben. Beziehungsweise, wenn das System malloc einen Fehler zurückliefert, bastelt das malloc hier extra diese Error-Struktur raus, wo drin steht, welche Komponente, also quasi POSIX-Fehlercode und noch vielleicht ein Hilfsstring, und teilt darüber dem PicoDN-Framework mit, dass ein Fehler aufgetreten ist, der behandelt werden muss. Und im Prinzip ist es das. Und diese Callbacks hier, was die machen, log-unlock, da kann PicoDN beim Commit einem Modul mitteilen, log mal jetzt deine Datenstrukturen für die Transaktion, damit die Transaktion atomar committed werden kann. Ist valid, damit lässt sich validieren, dass die Transaktion noch auf konsistenten Daten arbeitet. Die Apply-Funktionen wenden Funktionen an, die bis zum Commit rausgeschoben wurden, wie zum Beispiel das Write. Und das wäre die Stelle, oder das wäre jetzt der Callback beim Commit, wo dann das eigentliche Write ausgeführt wird in die Datei, nachdem alles gelockt und auf Konsistenz geprüft wurde. Undo macht das Gegenteil, Undo macht Dinge rückgängig, die im Log sind. Update, Concurrency Control und Clear Concurrency Control ist sowas ähnliches wie Log und Unlock. Ja, und Finish und Unlimit, die fallen mir. So, welche Module werden unterstützt? Transaction Memory ist sowas ähnliches wie der Dateizugriff, über den ich gesprochen habe, arbeitet aber auf Speicher, auf regulärem Arbeitsspeicher. Man kann innerhalb dieses Execution-Kontextes mit LoadTX einen Wert reinkopieren, irgendeinen globalen Wert, und man kann mit StoreTX irgendeinen einen Wert aus der Transaktion an eine globale Speicherstelle schreiben. Und wenn man mehrere Transaktionen hat, die auf denselben Arbeitsspeicherbereichen arbeitet, dann erkennt das Framework bzw. diese Transaction Memory Komponente Konflikte und würde entsprechend die Konflikte auflösen. Privatize ist sowas ähnliches, aber während Load und Store immer Kopien machen von Werten, würde ein Privatize den Speicherbereich selber importieren. Also wenn man einen Zeiger hat und weiß, da sind dann 10 Bytes dahinter, dann kann man die rauskopieren. Man kann aber direkt auch diese 10 Bytes importieren, auf die der Zeiger zeigt. Und mit privatize.tx lässt sich dann die nächste Funktion implementieren, memcopy, memcompare, also diese ganzen String- und Memory-Helper. Die bekommen alle irgendeinen Zeiger und eine Länge, beziehungsweise irgendeinen String. Und die Zeiger, die man da bekommt, die werden privatisiert in den Transaktionskontext. Und dann gehört der Speicher quasi der Transaktion. Und dann kann man die regulären Mem- und String-Funktionen auf den importierten, privatisierten Datenblöcken ausführen. Und wie gesagt, Konflikte zwischen Transaktionen erkennt das Framework. Dann Memory Allocation habe ich schon lang und breit erklärt. Es gibt malloc.tx, was transaktional Speicher allokiert. Es gibt free, was transaktional Speicher freigibt. Es gibt noch Helferfunktionen, realloc, clloc, memalign, genau. File.io, write und pwrite hatte ich im Beispiel. Es gibt auch read und pwrite, mit dem man transaktional lesen kann. Funktioniert wie die System Calls gleichen Namens und berücksichtigt auch das, was mit write.tx oder pwrite geschrieben wurde. Also wenn man eine Datei offen hat, man schreibt an eine bestimmte Stelle transaktional, dann würde das ja erstmal nur gepuffert ohne den Schreibzugriff. Und wenn man dann ein read auf dieselbe Stelle innerhalb der Transaktion ausführt, würde allerdings das read schon die transaktional geschriebenen Daten zurückliefern. So als wäre als würde die Transaktion alleine machen. Und open und close öffnet und schließt File-Deskriptoren. Ist von der Semantik her so ähnlich wie ein malloc und ein free. Also wenn man in einer Transaktion ein open ausführt, wird eine Datei geöffnet. Rollt man allerdings die Transaktion später zurück, wird automatisch der File-Deskriptor geschlossen. Und ein close würde in den Commit verschoben, wenn man wirklich weiß, dass tatsächlich die Transaktion und dieses close committed. Und dann noch so andere kleinere Sachen. Erno, also wenn eine interne Funktion irgendwie Erno modifiziert, dann kann man mit der Erno-Komponente direkt Erno sichern und beim Zurückrollen der Transaktion würde die Erno-Variable hergestellt und da wäre dann der alte Fehlercode wieder drin. Die Math-Library wird, ich denke, fast komplett unterstützt, aber die ist auch relativ klein, also die ganzen Mathefunktionen, die da drin sind, Sinus, Cosinus und so weiter. Dann das Floating Point Environment, also wenn man in der Transaktion seinen Floating Point Routing Mode ändert, dann würde auch das beim Rollback zurückgesetzt werden. Und Floating Point Exceptions werden intern automatisch erkannt und man kann ins Recovery springen. Wenn man also eine Division durch 0 macht, dann würde die Transaktion zurückrollen und ins Recovery springen. Genau. Und ein Stück VFS-Support ist auch drin. VFS wird von vielen Programmen benutzt und im Prinzip bräuchte man so ein Minimum an Kernel-Support, um da wirklich transaktional zu arbeiten. Aber zumindest ein paar Funktionen im Dateisystem werden unterstützt. Und es gibt in der C-Library Funktionen, die automatisch temporäre Dateien generieren und den File-Descriptor zurückgeben. Und im Fall einer temporären Datei kann man die automatisch löschen, sobald die Transaktion zurückgerollt wird. Also es ist wie ein Open, wo der File-Descriptor geschlossen wird und die temporäre Datei wird aufgeräumt. Vielleicht noch eine Sache. Wie spät haben wir es denn?
Wir haben jetzt noch 15 Minuten.
15 Minuten, okay. Bin ich gut in der Zeit heute.
Du bist gut in der Zeit.
Ja. Ich habe sonst immer 50 plus Minuten gebraucht, aber diesmal sieht es gut aus. Bevor ich jetzt hier schon zum Summary komme, noch drei Worte zum Recovery. Bin ich vor uns vielleicht ein bisschen schnell drüber gegangen. Handle Error und Retry ist eine Funktion von einer Anwendung, die macht irgendwas, um einen Fehler zu beheben. Macht den Restart. Aber ihr seht, hier gibt es diesen anderen Branch. PicoTM Error is non-recoverable. Und es kann der Fehler auftreten, oder es kann das Problem auftreten, dass man tatsächlich einen Fehler hat, dem man, wo es keinen Recovery gibt. Stellt euch Folgendes vor: Ihr macht den Commit, ihr validiert die Datenstrukturen, die Fehler werden abgeprüft, ob irgendwas schief geht, es wird vielleicht noch irgendwelche Pre-Allocation gemacht. Und es sieht wirklich gut aus und man fängt es an, Writes zu applyen. Und irgendwo mittendrin ist die Festplatte defekt. Und jetzt ist wieder das Problem, dass man in einem inkonsistenten Zustand ist. Also man hat schon, es sah eigentlich gut aus, aber jetzt ist die Festplatte defekt und es ist so gravierend, dass man nichts machen kann. Und man hat schon die Hälfte der Writes applied und die anderen, die gehen jetzt nicht mehr, weil halt die Festplatte defekt ist. In solchen Situationen würde das Framework automatisch den Error, den es, oder den, die Funktion oder der Commit, würde automatisch den Error als non-recoverable markieren. Und non-recoverable bedeutet, der Fehler ist so schwerwiegend, dass es wahrscheinlich keinen Recovery gibt. Und in solchen Fällen ist das Mindeste, was man machen kann, dem Admin die E-Mail schicken und das Gerät abschalten. Das lässt sich beheben, aber es gibt keine generische Lösung dafür. Es gibt ein Verfahren mit, das nennt sich Two-Phase-Commit, aber da braucht man die Datenstrukturen, die es unterstützen und für allgemeine Operationen ist das so einfach nicht möglich. Aber zumindest würde diese kritische Phase auf Minimum reduziert. Und man bekommt eine klare Meldung, wenn man diesen Punkt erreicht hat. Sollte aber eher die Ausnahme sein.
Würde das dann auch passieren, wenn zwar beim eigentlichen Write-TX noch Platz auf der Platte wäre, aber erst wenn er dann später dann die Liste abarbeitet, dann der Speicher schon voll ist, weil irgendwas anderes noch geschrieben
ist? Genau. Also der Commit lockt die Datenstrukturen und macht den Validate. Und im Rahmen dieses Validate-Callbacks könnte man testen, ob Speicher da ist. Man könnte auch ein Pre-Allocate machen.
Aber sobald man irgendwo geschrieben hat, tatsächlich den Schreibzugriff in die Datei gemacht hat, ist es halt schwierig, zurückzukommen.
Im Fall von append-only könnte man wieder truncaten auf die alte Größe.
Genau. Aber wie gesagt, es gibt halt, naja.
Also für einzelne Fälle.
Ja, für einzelne Fälle. Das ist quasi der schlimmste, das ist der Super-GAU da.
Ja.
Und
eine andere Frage. F-Syncs auf, also es gibt, ja, mal angenommen, ich laufe auf einem Betriebssystem und ich habe ein File-System Cache. Da würde ich ja auch mal einen F-Sync machen bei einem Commit, um dem Kernel zu sagen, hey, schreib dir mal wirklich auf die Platte und halt die nicht mehr im File-System Cache. Hast du da auch Support für?
Oder? F-Sync würde im Commit ausgeführt werden. Genau an der Stelle, an der es steht. Also wenn du das Write machst und dann das F-Sync und dann noch das Write-TX, also wenn quasi das F-Sync hier dazwischen steht, wird es beim Commit auch dazwischen ausgeführt.
Also das ist wenn's kein inhaltlicher Teil vom Commit, sondern das ist praktisch, wenn ich alle Writes auf einer Datei leer oder closed ausführe,
nee.
Muss es wirklich explizit in der Transaktion teilen.
Nee. Könnte man vielleicht so als Flag mit aufnehmen, dass man das irgendwo konfigurieren kann und sagt beim Commit immer F-Sync. Aber die Prämisse, mit dem das designed ist, ist, dass möglichst der Commit nichts anderes machen sollte als das, was in der Execution drinsteht. Und so ein F-Sync ist ja manchmal schon ein bisschen, naja, vom Overhead her schon größer durch den Dateizugriff und so. Deswegen, aber als Flag wäre das vielleicht eine gute Idee.
Erkennt das Ding auch Deadlocks? Also wenn wir dann
es können keine
lockt, weil er ja auch Concurrency eben implementieren will.
Deadlocks können keine auftreten, weil jede Transaktion, die einen Konflikt erkennt, würde dem Framework mitteilen, dass ein Konflikt vorherrscht und dann würde die Transaktion zurückgerollt. Und Deadlock, beim Deadlock musst du ja zumindest irgendwo mal warten und es wartet niemand.
Ja, um die Frage umzuformulieren, du machst globales Locking einfach bei jeder Transaktion?
Nee. Für jede Datenstruktur ist eigenes Locking implementiert. Und ich habe das auch so gemacht, dass es halbwegs konkurrent ist. Also wenn du zum Beispiel den File-Descriptor hast, 0 und 1, dann jeder File-Descriptor hat einen eigenen Log. Und dann hast du eigene Logs für die Dateipuffer und soweit das möglich ist, auch für die Open-File-Description zwischen File-Descriptor und dem Puffer. Ich bin jetzt hier aus Zeitgründen da ein bisschen lax drüber gegangen, aber es ist kein Global Log. Dann würde der andere Thread.
Und der schreibt halt in die beiden Dateien in der anderen Reihenfolge.
Das ist ein Two-Phase-Commit. Das heißt, spätestens wenn er wirklich schreibt, während des Commits, hat er alle Logs. Die Logs bekommt er entweder während der Transaktion, während der Ausführung der Transaktion, oder aber spätestens beim Commit. Also, pass auf, du machst das Write. Du holst dir jetzt irgendeinen Write-Log auf die Datei, auf den Dateipuffer. Okay? Und du hältst den Log so lange, bis du tatsächlich committed hast, bis zum Schluss. Das Unlock ist quasi das Letzte, was du machst vorm Löschen der temporären. Also, es ist quasi das Letzte, was du machst. Oder?
Ist das Log implizit vom Write-TX?
Ja.
Bei dem Write-TX auch gleich ausgeführt.
Genau. Also nimmst das
dann
Log.
Dann habe ich jetzt einen Thread, der macht Write-TX FD0, dann Write-TX DXFD1 und dazwischen ist ein Context-Switch.
Ja.
Und der hat FD0 schon mal gelockt und der andere Thread macht weiter DXFD1 und danach weiter X.
Nee.
Und lockt dann FD1, weil der noch nicht gelockt ist, aber kann dann FD0 noch nicht mehr locken, weil der andere ja schon den Lock hat.
Moment, du hast jetzt quasi eine Transaktion, die FD0 und FD1 schreibt und dann noch eine Transaktion, die erst FD1 schreibt
genau. Und
dann FD0. Da wird Folgendes passieren. Der lockt FD0, dann kommt der Context-Switch, dann kommt der andere, lockt FD1, lockt FD0 in der Reihenfolge, dann kommt wieder der Context-Switch,
der
macht den Write nach FD1.
Der kann doch FD0 nicht mehr locken, weil der schon gelockt
hat. Entschuldigung. Also der, ja. Der lockt FD0. Context-Switch, der andere lockt FD1 und versucht FD0 zu locken und sieht jetzt aber, dass der Lock schon genommen ist. Und hat quasi den Konflikt erkannt und würde dem Transaktionsframework mitteilen, Konflikt erkannt. Und das Framework rollt die Transaktion zurück. Und im Rahmen des Zurückrollens werden die Locks freigegeben.
Okay.
Und wenn die Transaktion in der nächsten Runde neu startet, müsste sie alle Logs wieder nehmen. Okay? Also, die...
Das ist also ein bisschen probabilistisch.
Ja. Naja. Du kannst,
Weil während er versucht, die Logs wieder zu rollen, kann er wieder einen Context-Switch auftauchen und der andere Set könnte dann dieselbe Condition finden und dann würden beide wieder von vorne anfangen.
Ja, das geht. Das nennt sich Live-Log. Ein Live-Log ist eine Situation, wo alle Transaktionen quasi ständig irgendwas machen, aber keiner kommt zu einem Commit, weil sie ständig raushauen. Das kannst du aber auch im Framework behandeln. Du kannst, was weiß ich, wenn einer 10-mal neu gestartet hat, dann schaltest du den in so einen exklusiven Modus, wo er komplett alleine läuft. Und alle anderen Transaktionen, die theoretisch laufen könnten, werden angehalten vom Framework und erst ausgeführt, wenn tatsächlich dieser eine Exklusive committed hat. Also das kannst du sehr gut automatisch behandeln. Fünf Minuten, kann ich noch fix meine letzte Folie? Okay, merk dir bitte deine Frage. Ich habe nur noch eine Folie. Und zwar, also, ich hoffe, ich habe euch überzeugt, dass transaktionaler Code sicherer ist und weniger fehleranfällig, obwohl ich glaube, hier gibt es noch Zweifel auf der Seite. Und die Transaktionen bieten im Prinzip zwei Dinge: Fehlerbehandlung, zumindest Fehlererkennung, und zum Teil auch kann man es automatisch behandeln, wenn es ein Standardfehler ist, und Concurrency Control auf den Datenstrukturen. PicoTM selber gibt es unter picotm.org als Open Source. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr in meinen Blog reingucken. Ich schreibe genau zu den Themen Theorie und ich habe auch eine kleine Blog-Tutorial-Serie, wie man das implementiert, das Framework und Operationen obendrauf. Ich bin bei Twitter oder per E-Mail zu erreichen. Also wenn euch nichts merkt, merkt euch picotm.org. So. Wie viele Minuten noch?
Wir haben noch 3 Minuten.
3 Minuten, 3 Fragen.
Wenn du nicht zwischen Transaction Begin und Transaction Commit oder PicoTM Begin und PicoTM Commit Logs, sondern dir letztendlich vorwählst, okay, ich acquire einen Log während der Commit Phase, die ich dann intern aufsplit in zwei Sachen. Dann könntest du für jedes Subsystem eine absolute Order von Logs definieren, die abhängig ist von der Datenstruktur, zum Beispiel von dem Wert von einem Datei-Deskriptor. Und wenn du eine absolute Order hast, dann kannst du, wie erst beschrieben hat, kein Deadlock bekommen.
Aber das Problem ist, das stimmt, wenn du mit Locked Ordering hast du keine Deadlocks. Allerdings weißt du ja nie, in welcher Reihenfolge die Execution die Logs anfordert. Das müsstest du ja vorher wissen.
Ja, deshalb, mischest du das Acquire-Pooling von den Logs, letztendlich postpone bis in die Commit-Phase.
Ah, aber das geht nur für die Writes. Wenn du Read-Logs hast, dann musst du die sofort nehmen, weil du sofort in der Execution eine Abhängigkeit hast. Aber stimmt, ja. Aus Einfachheitsgründen, ja, es tut mir leid, ich habe es ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip, ja, Write-Logs kannst du bis zum Commit delayen und dann hast du auch dein Locking, dieses Window, wo es quasi kritisch ist, minimiert. Stimmt. Wäre eine gute Optimierung. Du hattest.
Also in dem ganzen Framework ist es eigentlich wichtig, dass diese die Backends quasi immer nur entweder schreiben oder lesen. In dem Sinne eigentlich, oder?
Nee.
Weil du musst ja entscheiden, ob das jetzt postponed wird oder ob das reversible ist.
Nee, unbedingt.
Also wenn
du könntest zum Beispiel
Read-Write-Operation in einem quasi hättest, die könntest du
Doch, das geht. Wenn du ein Read hast, nimmst du einen Reader-Log. Wenn du ein Write hast, nimmst du auch einen Log, kannst du zurück in den Commit schieben, aber prinzipiell nimmst du es irgendwann. Und wenn du erst ein Read machst und dann ein Write auf dieselbe Datenstruktur, dann konvertierst du einfach den Reader-Log in einen Writer-Log und musst an der Stelle nur noch sicherstellen, dass du keine anderen Reader hast. Also Writer-Logs sind immer exklusiv, Reader-Logs sind shared. Und du kannst aber einen Reader-Log in einen Writer-Log konvertieren. Und wenn du erst schreibst und dann liest in derselben Transaktion, dann hast du schon implizit durch das Write-Log auch einen Read-Log. Du kannst tatsächlich beides hier. Ja.
Wir müssen jetzt einen Schluss machen, damit die Menschen in den nächsten Fortschritt kommen können.
Okay. Ich bedanke mich.